Verordnung abgeben. Die fachliche Strahlenschutzexpertise von Seiten des Landesumweltagentur ist nur in Bezug auf die konkreten Projekte vorgesehen. Antwort 6. Frage 6, pardon. Unter Abschnitt 4 Artikel 7.6 kann der Bürgermeister in Fällen von Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit, die vom Betreiber zu begründen sind, die Ermächtigung für die Errichtung von Anlagen erteilen, die in der Standortbestimmung nicht eingetragen sind. Was fällt unter Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit? Sind in diesen Fällen von Erteilung der Ermächtigung Prüfverfahren von Seiten der Umweltagentur vorgesehen? Wurden bisher Funksendeanlagen durch ein solches Eilverfahren genehmigt? Wenn ja, und wann? Zur Antwort A, ja, Prüfverfahren sind immer vor Inbetriebnahme vorgesehen. Zur Antwort B, bisher wurde keine Anlagen im Eilverfahren genehmigt. Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit heißt, dass ohne Errichtung der Infrastruktur der öffentliche Dienst der Kommunikation nicht gewährleistet sein kann. Frage 7. Unter Abschnitt 4 Artikel 7.2 steht, dass vorausgesetzt wird, dass der Betreiber die Verpflichtung übernimmt, dritten Interessierten eine zukünftige gemeinsame Nutzung der Standorte für andere Sendeanlagen zu ermöglichen. Laut Abschnitt 5 Artikel 1 organisiert die Gemeinde Treffen mit den verschiedenen Betreibern, um die gemeinsame Nutzung von Strukturen zu fördern. Wie viele Sendeanlagen gibt es auf dem Gemeindegebiet? Wo sind diese, wie von der Verordnung vorgesehen, veröffentlicht? Ist die Mehrfachnutzung der bestehenden Anlagen schon ausgereizt? Kann sich ein Betreiber verweigern, einen anderen Nutzer den Standort zur Verfügung zu stellen? Ist dies schon geschehen? In welchen Zeitabständen werden die von der Verordnung vorgesehenen Treffen mit den verschiedenen Betreibern durchgeführt? Wie viele Ansuchen für neue Anlagen liegen derzeit vor? Wie weit sind die Genehmigungen dazu fortgeschritten? Zur Antwort A, es gibt nur 12 Mobilfunkanlagen. B, die 12 Anlagen befinden sich Gemeinde Bauhof, Mobilfunkanlagen bei der Firma Rubner Holz auf einem Gebäude in der Julius-Durst-Straße, Sportzone Süd, am Zugbahnhof bei der Freiwilligen Feuerwehr Brixen, Ex-Telekom-Zentrale, Niederkarnol, St. André bei der Tischlerei Goller in Kreuztal und auf dem Blosegipfel. Antwort C. Jene Anlagen, welche auf öffentlichem Grund stehen, sind alle mit mehreren Betreibern besetzt. D. Bei Anlagen auf öffentlichem Grund bestimmen die Gemeindeverwaltung, wer den vorhandenen Standort benutzen kann. E. Die Treffen werden je nach Bedarf durchgeführt. F. Derzeit liegt keine weitere Untersuchung vor. Frage 8. Unter Abschnitt 4 Artikel 9.3 wird festgelegt, dass innerhalb von 30 Tagen ab der Inbetriebnahme der Anlage Messungen des elektronischen Feldes mindestens in einem Punkt jeden Sektors mittels Spektrometers durchgeführt und mitgeteilt werden. Wer führt diese Messungen durch? Beabsichtigt die Gemeindeverwaltung für Sendeanlagen auf und in sensiblen Zonen, die durch die neue Verordnung möglich wären, zu verlangen, dass in allen sensiblen Bereichen, zum Beispiel vertikale Innen- und Außenbereich, Musikschule, Sportanlagen beim Schwimmbad, Saunabereich und Fitnessbereich, der Aquarena, Schwimmbad, Kindergarten, regelmäßig Messungen durchgeführt werden? Antwort: Die Messungen werden von der Landesumweltagentur durchgeführt. Messungen können je nach Bedarf beim Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz angefragt werden. Frage 9. Wie sieht die unter Abschnitt 7 Artikel 16.1 und 2 geeignete Planung der Kontrollen der Kommunikationsanlagen aus? Wie kontinuierlich werden die Kontrollen durchgeführt und wo werden die Ergebnisse derselben wie vorgesehen veröffentlicht? Antwort: Die Ergebnisse der Kontrollen werden nicht veröffentlicht. Sie sind im Besitz des Landesumweltagentur als technisches Organ. Frage 10. Wurden schon Strafen verhängt? Die Strafen werden von einem Gesetz aus dem Jahre 2001 vorgegeben. Ist es möglich, die Strafen zu erhöhen und an die heutigen Standards anzupassen? Kann die Gemeindeverwaltung bei Nichteinhaltung der Grenzwerte den Abbau der Sendeanlagen einfordern oder kann mit der Bezahlung von Strafen die Bevölkerung weiterhin einer verbotenen Strahlung ausgesetzt werden? Hat es derartige Fälle schon gegeben? Antwort: Es wurden bis heute keine Strafen gemäß Gesetz 36/2001 von Seiten der Gemeinde wegen Nichteinbehaltung der Vorschriften der Genehmigung verhängt. Die Strafen wegen Nichteinbehaltung der Strahlungswerte der Anlagen fallen nicht in die Zuständigkeit der Gemeinden. Im Falle der Nichteinhaltung der Strahlungswerte wird die Herstellung der Übereinstimmung von der Landesumweltagentur angeordnet. Frage 11. Von der Verordnung ist vorgesehen, dass die Anlagen immer auf dem neuesten technischen Stand sind, um die Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten. Wer überwacht in welchen Zeitabständen, dass diese auch so geschieht? Antwort: Die technischen Aspekte der Kommunikationsinfrastrukturen fallen in die Zuständigkeit des Labors für Luftanalyse und Strahlenschutz.
Gemeinderätin Marknecht, sind Sie mit der Antwort zufrieden?
Nein, wir sind mit der Antwort nicht zufrieden.
Wir protokollieren Nein. Es geht weiter mit der Anfrage Nummer, Punkt Nummer 7, Anfrage der Gemeinderäte Sabine Marknecht, Elisabeth Fulter und Verena Waldboot betreffend die Kontrolle des Verkehrslärms entlang der Mozartallee und der Blosestraße. Team K. Brixen, an den Bürgermeister Andreas Jüngmann, an die Präsidentin des Gemeinderates Renate Prader. Anfrage im Sinne des Artikels 52 Absatz 2 des Kodex der örtlichen Körperschaften, Autonomen Region Trentino Südtirol, mit der Bitte um mündliche und schriftliche Beantwortung. Kontrolle des Verkehrslärms entlang der Mozartallee und der Blosestraße. Die Mozartallee sowie die Blosestraße in Brixen gehören unbestritten zu den am stärksten befahrenen Straßen der Stadt. Der Verkehr Richtung Milland, Lüsen, Afas, St. André, Blose und über das Würzjoch ins Gardertal fließt zum Großteil über diese Straßen. Von Anrainerinnen wurden bereits mehrmals Lärmbelastungen durch Kleinmotorräder, Motocross an die Gemeindegräbin sowie an die Ortspolizei gemeldet. Vorausgeschickt, dass zum Beispiel entlang der Mozartallee neben Wohngebieten auch Schulen, ein Kindergarten, ein Seniorenwohnheim, ein Calisthenics-Park, ein Pumptrack für Kinder und Jugendliche sowie Grünanlagen vorhanden sind, diverse Gesetze, Lärmklassen und ganz klar eine Begrenzung der akustischen Belastung in solchen sensiblen Zonen vorsehen. Ersuchen wir den Bürgermeister und den Stadtrat um die Beantwortung folgender Fragen. Es antwortet Thomas Schraffel.
Frage 1. Was hat die Gemeindeverwaltung bisher unternommen, um die Belastung durch den Verkehrslärm in der Mozartallee und in der Blosestraße zu verringern? Sowohl in der Mozartallee als auch bereits zuvor und in geringerem Maße in der Blosestraße wurden strukturelle und verkehrstechnische Maßnahmen ergriffen, um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu reduzieren. Dies bezieht sich insbesondere auf die Platzierung von Inseln und anderen strukturellen Maßnahmen, wie zum Beispiel Fahrbahnverlängerungen, um die Geschwindigkeit der motorisierten Verkehrsteilnehmer zu verlangsamen, indem sie Hindernisse überwinden müssen. Insbesondere entlang der Blosestraße wurden im Laufe der Jahre mehrere Speedboxen aufgestellt, deren Verwendung kürzlich durch gesetzliche Maßnahmen erheblich eingeschränkt wurde. In den letzten Jahren bis Anfang 2024 wurden diese regelmäßig für die Kontrolle der Geschwindigkeitsüberschreitungen verwendet. Darüber hinaus wird die Geschwindigkeit regelmäßig von Ortsbürgern durch manuell bedienbare Geschwindigkeitsmessgeräte überwacht und kontrolliert. Frage 2. Was haben Gemeindeverwaltung und Ordnungskräfte bisher unternommen, um besonders laute Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren und gegebenenfalls aus dem Verkehr zu ziehen? Um das offensichtliche Problem des Fahrzeugsverkehrs und der damit verbundenen Lärmbelastung zu bewältigen, wurden und werden weiterhin gezielte Kontrollen durch die Ortspolizei durchgeführt. Diese Maßnahmen dienen der Überprüfung zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen und der Sanktionierung von Fehlfahrten im Sinne der öffentlichen Ruhe und der Verkehrssicherheit. Im Laufe des Jahres 2024 wurden zahlreiche Kontrollen durch die Ortspolizei durchgeführt, darunter einige gezielte Kontrollen sowohl in der Blosestraße und der Mozartallee als auch in den angrenzenden Straßen und anderen Stadtgebieten, in denen das Problem festgestellt und gemeldet wurde. Es folgen dann eine Reihe von Datumen, wo diese stattgefunden und auch einige statistische Erhebungen. Frage 3. Gibt es vermehrte Kontrollen in den Nachtstunden und am Wochenende? Die Ortspolizei führt Kontrollen sowohl tagsüber als auch in den Abend- und Nachtstunden durch, abhängig vom Dienstplan und das in allen Wochentagen einschließlich der Wochenenden. Frage 4. Falls bislang keine Anstrengungen in dieser Sache unternommen worden sind, innerhalb wann gedenkt die Gemeindeverwaltung in diesem Sinne zu agieren? Wie aus den vorherigen Antworten ersichtlich, wurden in der Vergangenheit bereits verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Auch in Zukunft werden Überwachungen und Kontrollen in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei, dem Technischen Dienst und dem Umweltdienst fortgesetzt. Mit freundlichen Grüßen.
Gemeinderätin Marknecht, sind Sie mit der Antwort zufrieden?
Nein.
Wir protokollieren Nein. Es geht weiter mit Punkt Nummer 8, Abänderung des Stellenplans des Personals der Gemeinde. Hierzu Monika Leitner.
Wir haben einige Änderungen im Stellenplan vorgesehen, und zwar deshalb, weil in den Ämtern einige Anforderungen sich ergeben haben und natürlich wir darauf reagieren müssen. Einmal haben wir eine Umwandlung vornehmen, und zwar einer Position des Berufsbildes EDV-Programmierer bisher in der sechsten Funktionsebene, und die sechste Funktionsebene würden wir umwandeln in die Position deines EDV als Systemanalytikers, achte Funktionsebene. Es handelt sich hierbei also um die Aufwertung eines Berufsbildes. Dann würden wir eine weitere Umwandlung vornehmen, einer Position des Berufsbildes EDV-Programmiererin, sechste Funktionsebene, in 67% des Berufsbildes Funktionärin der Verwaltung, also Sektor Kultur, achte Funktionsebene. Und zwar ist dieses Berufsbild vorgesehen für das neue Archiv, also für den Aufbau des neuen Archivs, neben also eine zweite Stelle neben dem Archivar. Dann kommt die Umwandlung von 135% des Berufsbildes Verwaltungsbeamter, bisher fünfte Funktionsebene, in eben genau gleich viel 135% des Berufsbildes Verwaltungsassistentin, aber eben in die sechste Funktionsebene. Auch hier Aufwertung eines Berufsbildes, das inzwischen eben nicht mehr so gebräuchlich ist. Dann würden wir eine neue Position schaffen, und zwar die Schaffung einer Position des Berufsbildes Funktionärin der Verwaltung oder des Rechnungswesens, achte Funktionsebene, und zwar für das Sekretariat des Bürgermeisters. Dann würden wir ein weiteres Berufsbild, also zwei Berufsbilder, also 160% des Berufsbildes Hilfskoch, Hilfsköchin, dritte Funktionsebene, 160%, das sind 2x80%, weil bei uns in den Küchen die Angestellten, also die Mitarbeiter in den Küchen, jeweils nur 80% haben, weil sie ja im Sommer eben frei haben. Dann würden wir eine Umwandlung des Auslaufsberufsbildes qualifizierter Koch machen, und zwar würde das umgewandelt in das Berufsbild einer Hilfsköchin, dritte Funktionsebene. Die entsprechende Mitarbeiterin ist in Pension gegangen.
Marknecht Sabine?
Wir haben herausgehört, es geht um die Aufwertung verschiedener Berufsbilder, was wir sehr begrüßen. Es geht auch um die Schaffung neuer Positionen. Wir hätten jetzt gern gewusst, wie viele Mehrkosten entstehen denn der Gemeinde durch diese vorgesehenen Änderungen jährlich zum Beispiel.
Die einzelnen Berufsbilder, also die jährlichen Mehrkosten, lassen sich hier schlecht sagen. Ich darf aber sagen, dass es hier beispielsweise sechste Funktionsebene Berufsbild in eine achte Funktionsebene, da geht es monatlich um etwa 150 Euro, die es mehr sind. Bei den niedrigeren Berufsbildern weniger. Man kann es natürlich sehr, sehr schlecht sagen, weil es darauf ankommt, auch in welcher Position die Leute eingestuft sind, beziehungsweise wie lange, also ob ihnen auch die bisherigen Jahre anerkannt werden.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Ich sehe keine, dann gehen wir zur Abstimmung über. Wir haben das Abstimmungsergebnis einstimmig bei 24 Anwesenheiten, 24 Stimmen dafür. Somit ist diese Abänderung des Stellenplans des Personals der Gemeinde angenommen. Es geht weiter mit Punkt Nummer 9. Genehmigung, Änderung am Bauleitplan. Und Anpassung Landschaftsplan, Umwindung vom Waldigen Gewerbegebiet D1, von Gewerbegebiet D1 in Landwirtschaftsgebiet und in Landesstraße, Änderung des mehrjährigen Durchführungsprogramms ID-Abgabe 7758, 7759. Antragsteller Alexander Goller. Hierzu der Bürgermeister.
Kannst du mal bitte umschalten, Erich? So, wir befinden uns hier in St. André am Ortseingang. Im roten Kreis sieht man die betroffene Tischlerei Goller. Hier ein Auszug von der aktuellen Katastermappe, die aktuell neu vermessen wurde. Hier einige Fotos, wer nicht ortskundig ist. Und hier jetzt der Antrag, man sieht links den alten Stand und rechts den neuen Stand, wobei man hier sieht, dass er wirklich de facto an die Gegebenheiten bei Straße und an die neuen Wald- und Gewerbegebietsgrenzen angeschlossen, also angepasst wird. De facto werden wir beschließen, die Umwandlung von 309 Quadratmeter Wald in Gewerbegebiet D1, von 56 Quadratmeter heutiges Gewerbegebiet in Landwirtschaftsgebiet und von 30 Quadratmeter heutiges Gewerbegebiet in Landesstraße. Die ganzen urbanistischen Parameter bleiben unverändert und der Index, wie gesagt, bleibt auch unverändert bei 3,5. Hier sieht man noch einen Bebauungsvorschlag, der aber nicht Gegenstand der Genehmigung ist. Allerdings müssen die immer bei Bauplanung nachweisen, was sie auf dieser Fläche machen möchten. Also sollte eine Zufahrt entlang der Straße, ist aber dann tiefer, eine Zufahrt für die erste Ebene entstehen, damit die Halle auch im ersten Stock befahrbar werden gemacht kann. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Gibt es Wortmeldungen? Stefan Unterberger.
Also hier wird ja die Fläche vom Gewerbegebiet größer. Die Frage ist ja, weil hier ja darunter gleich das Sandré Hotel ist, wenn hier jetzt ein Gehsteig geplant würde, ob jetzt diese Umwidmung im Kontrast zu dem stehen würde oder ob so etwas künftig dadurch auch möglich wäre.
Gehsteig, den haben wir hier schon geprüft. Der ist nicht möglich, weil die Straße ist eine Landesstraße und in dieser Gefahrensituation sehr, sehr schwierig. Was es aber hier gibt, und man sieht es auf dem unteren rechten Teil, ist dieser Weg, der in Sandré führt. Und wir prüfen zurzeit, ob man mit dem Land hier eventuell einen Übergang machen könnte, dass man dann auf der anderen Seite, wo das graue Gebäude ist, da auf die obere Seite vom Gehsteig kommt. Aber hier jetzt an dieser Stelle, wo man diese rote Farbe sieht, da ist es nicht möglich, weil auch von der Fahrenge, wenn die Busse und so weiter sich hier schon schwer tun in der Kehre, ist es leider nicht möglich. Aber das haben wir geprüft. Aber wie gesagt, wenn, dann müsste man einen Gehsteig bis zur Einfahrt machen, dann die Straße wechseln und dort wäre es eventuell möglich. Das läuft gerade die Prozedur mit dem Land, das zu prüfen.
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Wir gehen zur Abstimmung über. Okay, wir haben das Abstimmungsergebnis von 24, haben 23 dafür gestimmt und wir haben eine Enthaltung. Enthalten hat sich Unterberger Stefan. Somit ist Punkt Nummer 9 angenommen. Es geht weiter mit Punkt Nummer 10. Genehmigung Bauleitplanänderung, Umwidmung von öffentlicher Grünfläche in Zone für öffentliche Einrichtungen, Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen. Änderung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan Artikel 40, Abgabe Idee 7775. Antragsteller Stadtgemeinde Brixen, hierzu der Bürgermeister.
Also hier sind wir südlich vom Hofburggarten, von der südlichen Mauer des Hofburggartens. Wie schon beim Projekt Vorstellung im Gemeinderat aufgezeigt, sollte hier, also hier nochmal die betroffene Fläche, sollte hier dieses Servicegebäude entstehen, was dann für den Hofburggarten, für Gärten und so weiter gebraucht wird. Hier sieht man nochmal die Parzelle, nochmal ein paar Fotos von den betroffenen Flächen. Und hier sehen wir die Änderungen. Oben sieht man den bestehenden Bauleitplan. Und unten, wo die Zone, die gelbe Zone eingefügt wird, ist die neue, der Vorschlag. Hier nochmal in vergrößerter Darstellung. Was wird gemacht? Was beschließen wir? Wir bringen zur Abstimmung das 2055 Quadratmeter öffentliches Grün in Zone für öffentliche Einrichtungen, Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen umgewandelt wird. Das hier sind die Durchführungsbestimmungen. Hier sollte eine eigene, also zulässige Baumasse eingeführt werden, nur für diese Parzelle, also für die rote Schrift unten, die 957-1, die höchst zulässige Baumasse, der Index 1,2 Kubikmeter. Und hier nochmal der Bebauungsvorschlag von dem, was geplant wäre, eben dieses Servicegebäude, immer natürlich im Abstand zur historischen Mauer, was auch schon vom Denkmalamt so begutachtet worden ist, die Höhe, die eingehalten werden muss, also darf die Mauer nicht überragen und eben im Keller oder im Untergeschoss das Wasserbecken für den Wassertank, für die Bewässerung des Gartens, Aufenthaltsräume, Lagerräume. Das ist alles. Dieses Verfahren bleibt in der Gemeinde. Ich habe vorhin vergessen, das vorige Verfahren von der Tischlerei Guller, das war ein Verfahren, was ins Land musste und da war auch die Landeskommission einstimmig positiv. Nur das noch als Nachtrag. Und dieses hier bleibt in der Gemeinde. Auch hier war unsere Gemeindebaukommission einstimmig dafür, das so zu genehmigen.
Ich sehe keine Wortmeldungen. Doch, Marknitz-Sabine, bitte.
In den Unterlagen war etwas dabei, was die Änderung der akustischen Klassifizierung betrifft. Ich hätte es gern gewusst, in welcher Größenordnung wird sich denn das abspielen? Was können wir uns da genauer darunter vorstellen? Und die Gebäudehöhe scheint uns akzeptabel. Aber wie viele Kubikmeter werden da verbaut?
Also ein Akustikplan, da bin ich jetzt nicht genau informiert, den kann ich nachreichen. Sicherlich wird er so integriert, was daneben auch für die Wohngebäude gilt. Also das wird sicherlich nur erweitert, weil heute der Akustikplan, der das öffentliche Grün nicht mit einrechnet und der wird sicher erweitert. Das kann ich Ihnen nachliefern, das ist kein Problem. Und die Kubikmeter sind die 1, was habe ich vorhin gesagt? 1,2 die Dichte, das heißt, man könnte hier maximal 2055 mal die Dichte könnte ich verbauen. Dann, was effektiv verbaut wird, wird dann mit dem Projekt genehmigt werden. Da gibt es eine Kubakturberechnung. Hier bei diesem Vorschlag handelt es sich nur um einen Bebauungsvorschlag. Die Kubaktur wird dann beim Projekt berechnet und ist, wie gesagt, aber sehr, sehr ein niedriger Index.
Ferretti Heinrich.
Also vielleicht eine Aussage zur akustischen Klassifizierung, die hängt ja beides, ist ein Formular, das immer ein Muss ist bei Bauleitplanabänderungen. vorzulegen. Und ich glaube, hier trifft das keine, nicht mehr als eine Klasse 5 Dezibel verändert wird. Also das heißt, die heutige akustische Klassifizierung, glaube ich, wird hier gar nicht ange... Wenn man sieht hier die Farben, dann ist immer gelb. Also das heißt, in den Unterlagen, wenn man das schaut, ist immer gelb. Also heißt das auch, dass die akustische Klassifizierung dieselbe bleibt.
Sabine?
In den Unterlagen war von einer Änderung der akustischen Klassifizierung die Rede. Weiß nicht, sind da falsche Unterlagen beigelegt worden? Ich habe das ausdrücklich nachgeschaut. Es ist von einer Änderung die Rede gewesen. Ich wollte einfach nur wissen, um wie viel da die Mehrbelastung ist.
Bürgermeister, oder?
Wir liefern das nach im Detail und dann kann man es genau nachvollziehen.
Okay, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, dann gehen wir zur Abstimmung über. Wir haben das Abstimmungsergebnis von 24 Anwesenden, haben 20 dafür gestimmt, wir haben eine Enthaltung und 3 Nein-Stimmen. Also dagegen sind Markus Frey, Steniko Verena und Wielander Barbara. Und die Enthaltung ist von Unterberger Stefan. Okay. Somit ist Punkt Nummer 10 angenommen. Es geht weiter in Punkt Nummer 11. Genehmigung des Verfahrens zur Abänderung am Landschaftsplan mit Reduzierung der Bandzone auf den GB 329-1, 329-2, 329-3, 329-4, 373, 375, 376, 388, 886-1, 886-3, 886-4, 993 KG Albeins, Antragsteller Überbacher Peter, GAB Nummer 451 vom 4.12.2024. Hierzu der Bürgermeister.
Also wir befinden uns hier bei der Einfahrt von Albeins. Es geht um eine Änderung des Landschaftsplanes. Man sieht hier den aktuellen Landschaftsplan, also die weiß und die gelb gestrichelte ist der aktuelle und der rote Vorschlag wäre der neue. Die Abänderung, wie gesagt, von der Bandzone. Hier sieht man nochmal die Flächen. Es sind 3.427 Quadratmeter betroffen. Hier noch ein paar Fotos, wo es sich befindet. Und hier sieht man jetzt den aktuellen Stand links und rechts die Abänderung. Wie gesagt, wir ändern hier, der Vorschlag ist 3.427 Quadratmeter abzuändern. Ich darf hier kurz die Kommission für Raum und Landschaft im Bozen zitieren. Also festgestellt, dass diese in der Sitzung das behandelt hat und das überprüft hat. Die beantragte Bandzonenreduzierung soll die Errichtung der Hofstelle Gundhof ermöglichen. Aufgrund der Tatsache, dass der Standort für die neue Hofstelle nicht allzu weit vom nordwestlichen Dorfrand von Alweins entfernt ist und als Ausgleichsmaßnahme, welche verpflichtend ist, am Nordwestrand, also zur Straße hin, der Grundparzellen 356 und 400 Hecken angepflanzt werden müssen, erscheint die Reduzierung der Bandzone als annehmbar. Die Kommission spricht sich aus den dargelegten Gründen einstimmig für die Genehmigung aus. Bei Fragen natürlich jederzeit gerne.
Frei Markus.
Ich habe keine direkte Frage zum Projekt, sondern nur zu den Unterlagen. Sie haben jetzt diese Stellungnahme der Landeskommission für Raum und Landschaft aus dem Beschluss zitiert. In der Anlage ist dieser leider nicht hinterlegt. Dort ist nochmals der Beschluss vom vorherigen Tagesordnungspunkt, aber nicht dieser von diesem Bauprojekt. Das wollte ich nur anmerken. Wir nehmen das für gut, was im Beschluss steht, und werden dafür stimmen.
Marknecht Sabine.
Grundsätzlich sind wir für Entwicklungsmöglichkeiten. Die Ausweisung einer Bandzone hat allerdings schon einen Grund, und in diesem Fall den Landschaftsschutz. Es geht ja auch um ästhetische Fragen. Wie passt etwas eventuell in das Landschaftsbild, ein etwaiger Bau? Wir befinden uns an der Dorfeinfahrt zu Alweins. Das ist nicht so weit entfernt, hat es geheißen, aber es ist doch nicht also ein geschlossenes oder innerhalb eines geschlossenen Siedlungsgebietes. Wir wollten fragen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, eine Hofstelle zu errichten, Grundstückskauf von Nachbarn oder so. Und gibt es ein Projekt, eine Renderung, weil das aus unserer Sicht maßgeblich ist, um bewerten zu können, wie groß der Eingriff in das Landschaftsbild dann sein wird. Nicht ganz nachvollziehbar ist es für mich, warum keine strategische Umweltprüfung da vorgesehen ist. Uns erscheint es doch ein relativ beträchtlicher Eingriff in die Landschaft zu sein. Vielleicht können wir diese Informationen kriegen. Also Projekt, Rendering, wie wird das ausschauen?
Bürgermeister?
Also bei den Änderungen am Landschaftsplan ist nicht vorgesehen, dass man Projekte beilegen muss, schon gar nicht Projekte, weil die können erst dann kommen, sofern der Landschaftsplan heute hier genehmigt wird. Dann natürlich wird das die Baukommission in dieser empfindlichen Stelle sicherlich sehr gut bewerten, ist auch schon in der Kommission, in der großen Kommission für Raum und Landschaft bei uns intern besprochen worden, dass die Hofstelle natürlich nicht hoch sein darf, dass sie von der Straße weggerückt wird, auch die Hecken, die vorgeschrieben sind. Das wird dann alles beim Projekt natürlich als sehr detailliert von der Kommission bewertet werden. Dass es hier kein Subverfahren braucht, hat die Kommission so festgestellt. Es sind Experten, die das sagen, nicht die Politiker. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die Experten immer ihre Arbeit gut machen und es hier auch keine braucht. Wobei es auch irgendwo verständlich ist, weil eigentlich wird ja nicht von der Art her wird ja eigentlich nichts geändert. Es bleibt Landwirtschaftsgebiet. Es wird nur die Bandzone um die 3000 Quadratmeter verschoben. Aber an und für sich der Gedanke es wird ja hier kein Landwirtschaftsgebiet in irgendeine Bauzone umgewidmet, sondern es bleibt immer noch Ausgewiesenes, was man hier auch sehr schön sieht, das Grüne bleibt immer noch Landwirtschaftsgebiet.
Marknecht?
Die alternativen Möglichkeiten einer Erweiterung, also ohne die Bandzone anzutasten, ohne also den Landschaftsschutz anzutasten.
Jungmann?
Auch diese haben wir uns in der internen Kommission ausführlich erklären lassen. Das ist ein Jungbauer, ich glaube, er ist 25 Jahre alt oder sowas, hat die ganzen Voraussetzungen, möchte hier seine Hofstelle errichten. Es gibt keine anderen Gründe, die ihm gehören. Es gibt zwar noch Gründe, die wesentlich im Süden, also wirklich im Landwirtschaftsgebiet mit drinnen sind. Aber da hat die Kommission gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Also wenn, dann hier neben der Straße, angrenzend an den verbauten Ortskern, was ja das Weiß ist, da ist uns für sinnvoll erschienen. Aber ansonsten hätte es dann Probleme gegeben mit Zufahrt und wirklich in den Apfelwiesen dort Hofstellen zu errichten zu lassen, das wollte die Kommission nicht. Und hier hat es uns dann am besten erschienen, das hier so zuzulassen. Aber auch die Landeskommission war unserer Meinung.
Marknecht-Sabine.
Hingegen sind der Meinung, dass es nicht ausreichend begründet ist, den Landschaftsschutz hier aufzuheben. Und deswegen stimmen wir gegen diese Änderung.
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann gehen wir auch direkt zur Abstimmung über. Okay. Wir haben das Abstimmungsergebnis von 23 Anwesenden, haben 21 dafür gestimmt und wir haben 2 Gegenstimmen. Die 2 Gegenstimmen kommen von Marknecht Sabine und Waldboot Verena. Somit ist Punkt Nummer 11 angenommen. Die Tagesordnung ist somit abgearbeitet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann Ende April. Auf Wiedersehen. Ja.